Ich arbeite am Bodenseehof und da haben wir jeden Jahr 1500 Konfirmanden und es ist einfach irgendwie anders. Und das merkt ihr dann, ist halt so. Und aber ich mag das Leben. Ich selbst war auch mal Konfirmand gewesen, aber ich habe mit Jesus damals nichts am Hut gehabt. Bin in einer Kirchengemeinde aufgewachsen, da war das nicht so angesagt, dass man sich für Jesus entscheidet. Das ist angesagt, dass man halt Christ ist, weil man getauft ist, konfirmiert, zur evangelischen Kirche gehört oder jemand gehört zur katholischen Kirche und oder ist Baptist oder irgendwas anders, was irgendwas mit der Bibel zu tun hat und so sind wir halt Christen. Und so war das auch für mich gewesen und mit 24 Jahren kam ich zum Glauben an Jesus. Es war eigentlich ganz einfach gewesen. Ich habe einen Mann getroffen, der mich angesprochen hat und daraufhin hat er mich eingeladen in den Hausbibelkreis und ich dachte, ich gehe da in eine Sekte, aber nur weil der mein Nachbar war, dachte ich, gehe ich halt mal hin. Dann geht er mir hinterher nicht mehr auf die Nerven, war ich wenigstens dort gewesen, aus Höflichkeit. Und als ich da rein bin in das Haus, habe ich gemerkt, die Menschen haben das, wonach ich immer gesucht habe im Leben. Und es war so, ich habe immer nach irgendwas gesucht und heute weiß ich warum, weil wir Menschen alle für ein Ziel geschaffen sind. Okay, und das Ziel heißt, dass unser Leben verändert wird in das Bild von Jesus Christus. Und das Leben von einem Menschen, das nicht verändert werden kann in das Bild von Jesus Christus, dieses Leben ist eigentlich ziellos. Und deswegen braucht es auch Mission, dass Menschen rausgehen in diese Welt und es anderen Menschen verkündigen, weil das Ziel Gottes ist, dass er das Wesen seines Sohnes in den Menschen sieht. Das sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 29. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass unser Leben gleichgestaltet wird dem Bild seines Sohnes, Jesus Christus. Das ist das Elementare. Und damals war mir das nicht so bewusst, hätte ich auch nicht so toll christlich ausdrücken können, aber ich wusste damals, Jesus ist Realität, wusste ich einfach, musste mir niemand sagen, habe auch nie ein Buch drüber gelesen vorher, aber an dem Abend wusste ich das. Und ich wusste, das fordert eine Entscheidung von meinem Leben. Und ich wollte diese Entscheidung nicht treffen, wisst ihr warum nicht? Weil ich wusste, wenn ich mich entscheide, das wird mein ganzes Leben revolutionieren. Und es wird, das wusste ich. Das wusste ich einfach. Das wird mein Leben verändern und irgendwie hatte ich Angst davor. Das war so ein Hin- und Hergerissensein zwischen dem, ich wusste genau, das ist das Beste, was dir passieren kann. Aber auf der anderen Seite wollte ich nicht loslassen von dem alten Leben. Und damals war ich noch Soldat und in der Kaserne wollte ich auch nicht so als der religiös abgespacete Heinzi vom anderen Planeten sein. Wollte ich nicht so, ne? Und dachte ich, gut, probiere ich halt ein guter Mensch zu sein. Und das habe ich dann noch 2 Jahre durchgezogen. Und ein guter Mensch kann man auch ohne Jesus sein. Das ist nicht das Problem. Und es geht auch nicht darum, dass wir ein bisschen besser werden. Sondern es geht darum, dass unser Leben verändert wird. Nicht, dass wir es verändern, sondern dass wir es verändern lassen. Und lassen bedeutet aufgeben. Ich muss mich aufgeben. Und das wusste ich damals. Ich war nie auf so einer Konferenz. Das hat mir auch nie irgendjemand gesagt. Aber ich wusste das. Das bedeutet, dass ich mich selbst aufgeben muss. Und da hatte ich irgendwie Angst davor. Aber ich wusste auch irgendwie, das ist das Beste, das dir passieren kann. Bis dann 2 Jahre später, an einem Sonntag, bin ich in die Kirche, weil ich so aufgewühlt war. Und auf dem Weg nach Hause spricht Gott einfach mit mir, war halt so, und sagt zu mir, du musst dich entscheiden. Wenn er fragt, wie hat er gesprochen, so hat er gesprochen, wie ich jetzt mit euch spreche. Okay? Damit wir die Frage geklärt haben. Er muss nicht mit jedem so sprechen, mit mir hat er halt so gesprochen. Und ich bin dann nach Hause und er sagte mir, du musst dich entscheiden, entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich bin nach Hause und habe das meiner Frau gesagt, bin ins Wohnzimmer und habe gesagt, Herr Jesus, wenn das alles stimmt, was die Bibel über dich sagt und was die Christen über dich sagen, wenn das wirklich stimmt, dann bin ich ein Sünder. Und das wusste ich auch, das musste mir niemand sagen, komisch. Ich wusste, ich bin ein Sünder, weil ich nicht so lebe. Echt interessant, wenn ich heute zurückdenke. Es ist das, was ich verkündige. Weil ich nicht so lebe, weil ich Jesus nicht die Herrschaft lasse in meinem Leben. Und das Blut Jesu für nichts eigentlich erachte. Für nichts. Es ist eine Tradition, eine religiöse Kirchentradition für mich gewesen. Wie es für viele Menschen ist in Deutschland. Und für viele Menschen gar nicht sein kann auf dieser Welt, weil sie es nie gehört haben. Und da habe ich gesagt, Jesus, wenn das so stimmt, dann bin ich ein Sünder und ich bitte dich um Vergebung und ich möchte jetzt, dass du mein Herr bist. Und seit der Sekunde weiß ich, dass Jesus lebt. Und seit der Sekunde weiß ich, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das weiß ich einfach. Das war so fest plötzlich in meinem Herzen, ich kann es euch nicht beschreiben, so gewaltig. Ich habe seit dieser Sekunde einen Hunger nach dem Wort Gottes gehabt. Das hat mir niemand gegeben, vorher habe ich nichts gelesen und plötzlich war das da. Und ich bin Gott heute noch dankbar, dass es immer noch so ist. Ich brauche das Wort Gottes. Und mir ist es egal, sage ich jetzt mal so salopp, mir ist es wurscht egal, was die Welt über das Wort Gottes sagt. Wegen mir können alle Universitäten auftreten und können sagen, das ist alles irgendwie mystisch zu verstehen, das ist ein Mythos. Weiß ich, ich hätte nicht anders gedacht, weil ich den Geist Gottes nicht in mir getragen habe. Da kann man nicht anders denken. Weil das sagt die Schrift, das Wort Gottes kann nicht natürlich verstanden werden. Und der natürliche Mensch vernimmt auch nichts vom Wort Gottes. Es muss geistlich verstanden werden. Und nur der Geist Gottes, der kann uns das Wort Gottes übersetzen. Und deswegen kann, ich sag's mal ganz platt, das Mütterle von der Alp, die in ihrem Leben noch nie gehört hat, was gibt's da, eine Universi, was ist das? Die kann mehr geistliche Autorität besitzen als alle Theologen dieser Welt, inklusive meines selbst. Weil sie ihr Leben mit kindlichem Glauben an Jesus Christus gehängt hat und im kindlichen Glauben das Wort Gottes aufgeschlagen hat und das Wort Gottes gelesen hat und hat es als Wort Gottes genommen und drauf vertraut. Und das alte Mütterchen kann ein Zeugnis davon geben, von dem, was es heißt, dass man auf dieses Wort Gottes bauen kann und dass es die Wahrheit ist. Und es können diejenigen, die dran rumdiskutieren, nicht. Und wenn ihr unsere Welt anschaut in Deutschland, die westliche Welt, dann könnt ihr sehen, wohin das führt. Wenn man die Grundfesten antastet des Lebens. Wenn man den selber versucht anzutasten und in Frage zu stellen, der das Leben selbst ist. Und das ist Jesus Christus. Und niemand anders. Und durch nichts anderes in dieser Welt werden Menschen ewiges Leben finden, als durch Jesus Christus. Und das Interessante ist, Hölle, gell? Bei uns war mal ein Pfarrer am Bodenseehof und er schrieb dann mal einen Brief und sagt, er kommt nicht mehr zum Bodenseehof. Weil am Bodenseehof ist jetzt jemand, der predigt über die Hölle. Und er kommt schon so und so lang zum Bodenseehof mit seinen Konfirmanden, aber so und so lang hat noch nie jemand das Wort Hölle in den Mund genommen. Und er hat seinen Leuten gesagt, es gibt keine Hölle. Und jetzt ist da jemand, der predigt über die Hölle. Wir predigen nicht über die Hölle, wir predigen über Jesus. Aber das ist eine Sache, die dürfen Menschen nicht vorenthalten. Es gibt eine letzte Konsequenz. Und die letzte Konsequenz wollte er einfach nicht wahrnehmen. Und deswegen hat er auch gesagt, komme ich nicht mehr. Nicht von der Welt. In der Welt oder von der Welt, das ist hier die Frage. Wer du bist, bestimmt, wie du lebst. Und es ist elementar für uns, wisst ihr, ich weiß, ich kenne euch nicht, aber Jesus kennt euch. Und mich macht es so froh, mir hat mal, ich habe es vorhin gesagt, ein Pfarrer die Hand aufgelegt und hat gesagt, du wirst eines Tages das Evangelium vor vielen, vielen jungen Menschen in Deutschland predigen. Und damals hätte ich das nie gedacht. Ich habe ein bisschen so vor mich hingekocht und dann bin ich später, ich habe nicht mal Koch gelernt, also ich kann tatsächlich was machen im Leben und bin dann auf eine Bibelschule gegangen, eigentlich nur um mein Leben irgendwie klar zu bekommen. Und in der Zeit, ich wollte auch nie Prediger werden, nie. Ich wollte auch nie Leiter werden von einem christlichen Zentrum. Ich wollte kochen in einem christlichen Zentrum. Das war klasse. Oder nach Japan gehen oder Türkei oder irgendwo hin und mit meinem Beruf dienen. Und dann bin ich Prediger geworden. Und in einer Phase, wo ich es nie gedacht hätte, weil ein christlicher Leiter hat mir gesagt, du wirst nie ein Prediger werden und du wirst auch nie ein Leiter werden. Und ein bisschen später haben zwei Pfarrer für mich gebetet und der eine sagte, ich weiß von Gott, dass Gott dich gebrauchen wird, um vielen jungen Menschen das Evangelium zu predigen, Hunderten und Tausenden. Und wenn ich jetzt hier bin, wisst ihr, das macht mich nicht stolz, macht mich sogar nervös. Aber es macht mich froh, weil ich weiß, Jesus hält, was er verspricht. Und ich darf das jetzt tun, was er mir damals versprochen hat. Und ich hätte es nie gedacht, dass es überhaupt nochmal wirklich ins Leben kommt, das, was damals über mein Leben ausgesprochen wurde. Was für ein Geschenk. Und es macht mich so froh zu wissen, hier sitzen Menschen, die haben ein Riesenpotenzial. Und dieses Potenzial kann Gott benutzen in dieser Welt. Und das will er benutzen. Und er braucht nicht mehr als Menschen, die sagen, benutz mich. Tu was mit meinem Leben. Nur das. Und nicht mal das braucht er, sondern er kann auch die benutzen, die sagen, tu gar nichts mit meinem Leben. Weil Gott kommt immer zu seinem Ziel. Immer, immer, immer. Gott kommt immer zu seinem Ziel, sonst wäre er nicht Gott. Sonst wäre er nicht souverän, absolut. Er kommt immer zu seinem Ziel. Der alte Bodelschwing, der sagte mal, das ist der Gründer der Bethelschen Anstalten in Bielefeld, so ein Pfarrer, und er sagte mal, nicht die Welt um uns herum ist das Problem, sondern die Welt in unseren Herzen ist das Problem. Und das hat er gemeint mit Christen, wisst ihr, nicht die Welt um uns herum ist das Problem, die böse, böse Welt, die uns alle so bedrängt, sondern die Welt in unseren Herzen ist das Problem. Und das Ringen in unserem Herzen, wo wir nicht fertig werden mit den Dingen in dieser Welt, was es auch immer ist, und hier sitzen Hunderte von Leuten, die haben eine Sache in ihrem Leben, mit der wirst du nicht fertig. Und du kämpfst immer wieder und du nimmst du dir immer wieder vor und immer wieder fällst du. Und hier sitzen Menschen in diesem Saal, gehe ich hundertprozentig davon aus, die haben schon längst abgeschlossen. Die sagen, ich bin jetzt nur noch, eigentlich bin ich so dabei, weil es hat alles nicht gehalten, was es versprochen hat. Ich habe mir schon so viel vorgenommen. Und immer wieder gefallen. Ich habe mir sogar schon vorgenommen, nach Pakistan als Missionarin zu gehen. Und plötzlich habe ich doch mit meinem Freund geschlafen und alles ging total daneben. Und ich kann mich nicht mehr anschauen. Ich habe mir damals alles so anders vorgestellt. Und ich war das Vorbild in unserem Jugendkreis und ich wollte vorwärts gehen und ich wollte nur, dass die Menschen Jesus sehen und plötzlich ist alles weg. Alles weg. Und es ist gut möglich, dass Menschen heute hier sitzen und es würde mich nicht überraschen, weil hier vorne steht jemand, der es genauso erlebt. Ständig verspreche ich mir was. Ständig hänge ich den Maßstab ein bisschen höher und ständig erreiche ich diesen Maßstab nie. Und ich musste selbst lernen, was das bedeutet. Ich kämpfe eigentlich mit meiner eigenen Macht gegen die Welt, die in meinem Herzen ist. Und dabei sagt Jesus in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt. Wisst ihr, ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Ich habe eine Bestimmung für dein Leben, sagt Jesus. Wie heißt du? Ja. Tabea. Jesus sagt, ich habe eine Bestimmung für dein Leben, Tabea. Nicht alle Hinschauer. Okay? Obwohl sie nett ist. Aber dürft ihr nachher dann alle hinschauen, okay? Aber da Jesus sagt, und danke, dafür darfst du nachher ein Eis abholen. Aber der Herr Jesus sagt, darfst du wirklich? Und der Herr Jesus sagt, ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Und wenn jeder seinen Namen da einsetzen würde, ich habe mir jetzt nur exemplarisch genommen den Namen, wenn jeder seinen Namen da einsetzen würde und würde sagen, Tabea, Heinz, Andreas, Alexandra, Simon, Peter, Petra und was es sonst noch für Namen gibt, ich habe dich bestimmt. Ich habe dich bestimmt. Ich habe eine Bestimmung für dein Leben, dass ihr hingeht, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibe, eure Frucht bleibe, dies, damit ihr, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Er hat noch eine andere Sache für uns, der Herr Jesus, wo er sagt, das vergessen viele. Die Welt würde ich hassen, der Geist dieser Welt, der würde nicht dich hassen eigentlich, sondern der würde das andere hassen, das ist in dir drin ist, den Geist Gottes. Der zerstörerische Geist dieser Welt, das ein satanischer Geist ist, hasst den Geist des Lebens, Gottes Geist, das Wesen Jesus selbst. Das kann der nicht ab. Und dieser Geist, der würde es hassen. Und deswegen wirst du auch dich abgelehnt vorkommen. Du wirst denken, die Menschen verabscheuen mich. Und in Pakistan oder in Japan wird es so sein, ich war in Indien gewesen, da leben Menschen so. Das ist noch ein Klacks, wenn du sagen musst, ja, die lachen mich am Arbeitsplatz aus. Oh wow, echt? Ach, du hast noch einen Arbeitsplatz. Du bist Christ und hast noch einen Arbeitsplatz? Ich bin Christ geworden, habe meinen Arbeitsplatz verloren, habe meine Familie verloren, mein Erbe verloren. Ich habe keine Eltern mehr, die haben mich aus der Familie ausgestoßen und wollten mich umbringen. Das war meine Story, würden die dir sagen. Was willst du noch alles machen in dieser Welt? Hey, wir können überhaupt nichts mehr machen. So Menschen habe ich kennengelernt, hat mich gedemütigt. Für die durfte ich die Bibel unterrichten. Sie konnten mir Unterricht geben mit ihrem Leben. Für sie hat es alles gekostet. Alles. Und noch viel mehr. Und es sagt Jesus hier, wenn ihr von der Welt wäret, Leute, dann würde die Welt euch lieben, weil die Welt liebt das ihre. Die findet es klasse, wenn du auch so cool drauf bist wie die Welt und genauso ein Schmarrn daherquatscht wie die Welt und dich genauso verdorben benimmst wie die Welt, ein bisschen korrupt wie die Welt, ein bisschen liebreizend wie die Welt, aber nicht so absolut, bitte. Nicht so absolut, wie wir das gehört haben. Nicht so absolut. Jesus der einzige Weg. Das mag die Welt nicht. Weil wir wollen doch alle in Frieden leben. Das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen doch alle Frieden haben. Eigentlich möchte ich, nur ich möchte meinen Frieden haben. Ich möchte gar nicht da rausgehen müssen und möchte jemandem sagen müssen, du brauchst Jesus, weil du sonst verloren gehst. Wir haben vorhin da oben oder heute Morgen da oben geparkt und da war es der Parkwächter, kommt aus Griechenland, lebt 37 Jahre in Deutschland und dachte, irgendwie muss ich mit dem jetzt noch ein bisschen sprechen. Und da habe ich mit dem noch ein bisschen Schwätzle gehalten und festgestellt, dass er nicht so wirklich was weiß vom Herrn Jesus. Und ich habe mir einen Rucksack gekauft, ein Jesus unser Schicksal Rucksack. Okay, das Chiemsee. War im Sonderangebot. Okay? Und den habe ich mir nur gekauft, direkt am Chiemsee habe ich den gekauft. Von daher, so, Bombe, ich durfte danach immer anlangen, aber den habe ich mir nur gekauft, weil ich das Leid war, Menschen zu treffen irgendwo, denen kann ich nicht mehr was weitergeben. Und ich dachte, wie mache ich das? Und dann kam mir das, und sah ich das schöne Rucksäckle-Hänger, und der ist auch nicht so groß wie all die anderen, ist nicht so unbequem, sondern richtig toll, und der war sein Geld wert, und dann dachte ich, den kaufe ich, und den widme ich dem Buch Jesus unser Schicksal. Und mein Frauchen, weil sie in einem Bookshop leitet bei uns, hat so jede Menge Jesus unser Schicksal sonderlimitierte Auflage gekauft, und die stecke ich da jetzt immer rein, und dann habe ich die immer dabei. Und dann konnte ich denen eins geben und konnte sagen, das ist von einem alten Pfarrer geschrieben. Braucht auch keine Angst haben, dass er ihn nochmal trifft, weil er schon gestorben ist. Aber das, was da drin steht. Und wenn er das ernst nimmt, was da drin steht, das wird sein Leben verändern. Und es war so toll, wir haben oft zurückgeguckt und er hatte Zeit. Und er hat gelesen und gelesen und gelesen. Und es wird sein Leben verändern. Dieser Tag wird den Mann sein Leben verändern, weil er heute mit einer Wahrheit konfrontiert wurde, die er vielleicht noch nie gehört hat. Und heute liest er diese Wahrheit, dass Jesus sein Leben verändern will, dass Jesus sein Schicksal ist. Nicht der Aktienindex und nicht die Mehrwertsteuererhöhung. Es ist nicht unser Schicksal. Nicht die Seuchen dieser Welt sind unser Schicksal. Die Hungerkatastrophen, das schmutzige Wasser, das kranke Menschenherz. Und derjenige, der dieses Herz verändern kann, Jesus, unser Schicksal, der das Herz verändert. Nicht mehr von der Welt, sondern in der Welt seid ihr. Das heißt, der Watchman Nee, das hat mir so gefallen, der hat immer gesagt, Jesus ist unsere Lebenssphäre. Wenn ich in Jesus neues Leben habe durch den Heiligen Geist, dann lebe ich in Jesus. Und diese Verse sind ja aus einem Kapitel, wo es darum geht, wenn ihr in mir bleibt. Und das ist die Herausforderung in unserem Leben, ihr Lieben. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr an mir bleibt, wenn eure Lust in mir ist, sagt Jesus. Eure erste Liebe, würde er zur Gemeinde in Ephesus sagen. Nicht an irgendwas anderen in dieser Welt. Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch werden. Weil dann bittet ihr nimmer nach euren eigenen menschlichen Maßstäben, sondern dann bittet ihr mehr und mehr das, was Gottes Maßstab ist. Das ist das Geheimnis von vielen alten Christen, die ich getroffen habe und denen ihr Leben nicht so toll ausgebildet war und die nicht so akademisch waren, aber die einfach mit Jesus gelebt haben. Und die auch warten können und konnten, bis Jesus gehandelt hat, wisst ihr? Die Jahrzehnte warten mussten manchmal. Ich habe heute mit einem Freund draußen gesprochen und der George Müller, der Vater der Weisen in Bristol in England, das war ein Mann gewesen, lebte im 19. Jahrhundert und er hat 63 Jahre für einen Freund gebetet, dass der zum Glauben kommt. 63 Jahre. und Gott handelt. Und wisst ihr, das ist die Welt. Unsere Welt geht immer schneller und es muss jetzt gehen. Und wenn Gott jetzt nicht handelt, dann habe ich einfach keine Lust mehr mit dir zu leben, Gott. Weißt du? Vielleicht später mal, okay, wenn ich wirklich einen Altenpfleger brauche oder so, komme ich mal wieder. Aber jetzt möchte ich mein Leben genießen. Du genießt dein Leben gar nicht, weil du nicht mit dem lebst, der das Leben ist. Und das ist Christus. Nur er kann die Herzenstiefen bei uns wirklich stillen. Diese Sehnsucht nach wirklichem Leben, Sehnsucht nach wirklicher Liebe, Sehnsucht nach wirklichem Angenommensein. Und wir Christen, wisst ihr, wir vergessen oft wirklich, wer wir sind. Wir sind von Jesus herausgerufen, es sagt die Schrift hier. Und das Interessante ist, dass wir auch oft vergessen, dass Jesus weiß, wen er auserwählt hat. Jesus weiß, wen er auserwählt hat. Jesus weiß, ich habe es mal so letztes Jahr ausgedrückt, Jesus weiß, dass er nur Nieten erwählt hat. Das weiß er. Er hat nur Versager erwählt. Nur Menschen, die das Leben Gottes nicht auf die Reihe bekommen. Weil es nicht um dein Leben geht und es geht nicht um mein Leben, sondern es geht nur um das Leben Jesu. Es geht nur um das Leben Jesu. Und deswegen sagt Jesus, wenn er in mir bleibt, Leute, wenn er in mir bleibt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, nichts, was ein Vater im Himmel zufriedenstellen könnte und was ihn Freude macht. In mir bleiben ist, dass ihr mir das Recht gebt, dass ich durch euch handle in eurem Leben, dass ich euer Leben fülle, wie eine Vase gefüllt wird mit Wasser. Dass ihr praktisch das Gefäß seid und ich fülle mein Wasser des Lebens in dieses Gefäß, den Heiligen Geist. Und lasst dann euer Leben verändert werden in das Bild Jesu und euer Leben gebrauchen, damit andere Menschen sehen, der lebendige Gott ist lebendig. Der lebendige Gott ist heilig. Der lebendige Gott ist gerecht. Der lebendige Gott ist treu. Der lebendige Gott ist mächtig in den Schwachen. Und um das geht's, wisst ihr. Und das ist selbst ein Kampf für mich. Ich sage euch das jetzt. Und ich habe so eine Angst davor, Leute, schwach zu werden. Mir ist es unwahrscheinlich wichtig, was Menschen über mich denken. Aber Jesus sagt, Heinz, das muss dir gar nicht wichtig sein. Weil es geht nicht um dich. Du musst dich auch nicht selbst darstellen. Das geht gar nicht um dich. Es geht nur um mich. Alles, was du musst, Heinz, ist, dass du sagst, Jesus, nimm mein Leben und nimm's ganz und mach was draus. Nimm das Leben von dem Versager und mach was draus. Aus diesem Leben. Das heißt, in ihm bleiben, sagt Jesus, ist gleich gute Frucht. Nicht in ihm bleiben, nicht in der Nähe, in der Enge mit Jesus leben, Leute. Das heißt, viel Arbeit und viele Christen können viel darüber erzählen und viel Frustration über mein eigenes Leben, über das Leben anderer, über das, was mich alles ankäst und aufregt in dieser Welt und enttäuscht von dieser Welt. Und alles ist vergänglich, was geschieht. Wenn der Herr Jesus sagt, ich habe euch herausgerufen, herausgewählt aus einer Welt. Das Interessante, Apostel Paulus sagt im Philipperbrief, Kapitel 2, beschreibt er kurz ein bisschen diese Welt. Und das sagt er in Kapitel 2, Vers 15, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescheidene Kinder Gottes, inmitten eines, und jetzt sagt er, wie diese Welt wirklich ist, Leute. Und in der Welt leben wir. Und so ist der Geist dieser Welt. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das bedeutet, übersetzt wortwörtlich, aus einer abartig veranlagten Welt habe ich euch herausgerufen, sagt Jesus. Das bedeutet dieses verdreht und verkehrt. Aus einer verbogenen, verlogenen und verdrehten Welt habe ich euch herausgerufen. Aus einer korrupten, moralisch kaputten, nach göttlichem Maßstab gesehenen Welt habe ich euch herausgerufen, Leute. Die Moral dieser Welt ist nicht Gottes Maßstab. Aus einer verdorbenen und bestechlichen Welt habe ich euch herausgerufen. Und damit beschreibt Jesus den Geist dieser Welt. Und es ist der teuflische Geist, Leute. Der Geist in dieser Welt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ist ein teuflischer Geist. In unserer Gesellschaft tritt er halt ein bisschen schöner zutage. In den Gesellschaften in Asien, Afrika und so, da kommt manchmal die ganze schreckliche Fratze zum Tragen. Wenn Menschen einfach verbrannt werden, wenn sie wirklich einfach abgeschlachtet werden, weil sie nur Christen sind. Wenn Mädchen nicht leben dürfen, weil sie nicht lebenswürdig sind in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel in Indien zum Teil. Weil sie nur Geld kosten. Das ist die verdrehte Fratze. Das haben wir hier nicht. Wir haben die Fratze auch ein bisschen. Wir haben jede Menge Abtreibungen in unserem Land. Wir haben jede Menge Scheidungen, obwohl jetzt die Statistiken sagen, die Scheidungen sind zurückgegangen. Wahrscheinlich nur deswegen, sagt ein anderer Statistiker, weil es einfach auch weniger Eheschließungen gibt. Das ist ganz einfach. Die Menschen leben einfach nur zusammen. Da müssen wir uns auch nicht scheiden lassen. Da können wir einfach gehen. Es werden Dinge einfach gesellschaftsfähig gemacht in dieser Welt. Wisst ihr, das ist krank, sagt die Bibel. Weil das zerstörerisch ist. Und es ist der Geist dieser Welt. Korrupt sein. Wo ich bin, ist vorne. Nur schaue ich auf mich und die anderen sollen auf sich selbst schauen. Dann ist für jeden auch gesorgt. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Ganz einfach. Ich muss gar nicht auf die anderen schauen. Egal, was die anderen auch immer denken, ich ziehe mein Ding durch. Das ist der Geist dieser Welt. Und aus diesem Geist, sagt die Bibel, hat uns Jesus herausgerufen. Das heißt, ihr Lieben, das lassen wir uns oft gar nicht gern sagen, weil wir sagen, das ist aber ein hartes Wort. Aber das ist, was die Bibel sagt, das ist der biblische Befund über diese Welt. Und nur was von Gott gedacht ist, ist richtig gedacht. Nur was von Gott initiiert ist, Leute, das hat Bestand, Ewigkeitswert. Was von dem ewigen Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde und in Jesus Christus einen Weg geschaffen hat, nur einen einzigen, zu ihm zu kommen und Vergebung seiner Schuld zu erhalten. Was von dem ewigen Gott geschaffen wurde, das hat Bestand. Und wenn die Dinge geschaffen werden in unserem Leben, die haben auf Ewigkeit Bestand. Und wisst ihr, wir sind, was wir sind? 1. Petrusbrief beschreibt es klasse. Und das sagt er, der Apostel Petrus, und sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. In Kapitel 2, Vers 9, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk seines Besitztums, zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht gerufen hat. Das heißt, Jesus sagt, ich habe euch dazu berufen, Leute. Nicht ihr macht euch selbst dazu, das könnt ihr gar nicht. Das versuchen verschiedene Religionen, versuchen das, okay? Die versuchen sich zu heiligen, die versuchen gottgerecht zu leben. Und Jesus sagt, das mache ich aus deinem Leben. Ich mache das mit meinem Geist. Ich mache dich zu einer heiligen Nation. Ich mache dich zu einem Menschen, durch den sein Leben Taten für die Ewigkeit geschehen. Dinge, die zählen werden in alle Ewigkeit. Ich bringe durch dein Leben, mit dem du vielleicht schon längst abgeschlossen hast, bringe ich Frucht. Frucht für die Ewigkeit. Das heißt, ich tue Dinge in deinem Leben und durch dein Leben, an dem sich der ewige Vater freuen wird und kann. Und Jesus sagt, du hast sogar noch was davon, wenn du ganz bewusst mich das einfach tun lässt. Und was mir hier gefällt ist, Leute, dass Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Es sitzt niemand in diesem Raum, der sagt, ich habe Jesus gewählt. Jesus sagt, ich habe dich gewählt. Es ist niemand hier in dem Raum, der sagt, ich bin aus freier Entscheidung ein Jünger Jesu. Jesus sagt, ich habe dich gewählt dazu. Ich habe dich gewählt, du kannst gar nicht anders. Du hast es in deinem Herzen, diese Spannung. Du weißt genau, was richtig ist. Weil du von Neuem geboren bist. Und dann hast du als Christ diese Spannung in deinem Herzen. Dieser Kampf zwischen dieser Welt in deinem Herzen und Gottes neue Welt. Und es reißt in deinem Herzen. Und Jesus sagt eigentlich, wenn du mich Herr sein lässt, herrschen lässt über dieses Herz, dann erfährst du tiefste Erfüllung. Das drückt das eigentlich aus, wisst ihr? In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19 sagt der Petrus, dass wir erkauft wurden, nicht mit vergänglichen Gold oder Silber. Was sind wir? Wir sind Erkaufte. Was sind wir? Wir sind eine heilige Nation zu seinem Besitztum. Das sind wir. Offenbarung Kapitel 1, Vers 5 und 6 sagt die Bibel, und von Jesus Christus, Gottes, durch Christus, dem, der uns liebt, der dich nicht hasst, der liebt dich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, jetzt im Besitz haben. Das ist da, dieses ewige Leben, sagt Johannes 3, Vers 16. Und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Was sind wir? Wir sind Erlöste. Erkauft. Wir sind eine heilige Nation, Priesternation zu seinem Besitz. Wir sind erlöst. Wir sind Geliebte. Und er sagt hier weiter, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind wir, wenn Jesus uns gerufen hat. Das sieht man nicht immer so ganz genau, ne? Wenn man so in den Spiegel guckt, also wenn ich so reinschaue, denke ich, ja. Gut, also wenn ich reinschaue, ist schon was Schönes, aber, ja, aber kann ja auch sein, dass manche sagen, ja, bei mir ist es nicht so, okay? Aber ich muss sagen, ist doch ganz nett. Ja? Sag ich so, soll doch. Okay, ich hätte vielleicht da noch ein bisschen was gemacht, an der Nase, aber sonst nicht schlecht, okay? Also wir verstehen uns. Aber so richtig aus meinem Leben kommt eigentlich das nicht immer raus, dass ich Königtum bin, Priester, dass ich diese Freude, ich bin erkauft durch das Lammesblut, wow. Dass ich gerecht gesprochen bin durch das Lammesblut, wow. Das kommt nicht immer so raus. Und das ist für uns der Kampf, wisst ihr, dass wir uns mit dem Lamm Gottes, mit Jesus beschäftigen, dass er unser Leben verändern kann, dass er unser Denken verändern kann. Ich denke auch manchmal, Gott muss eigentlich unsere Festplatte, die muss er wieder neu formatieren, das, was wir schon alles da drauf gespielt haben. Das muss runter. Und es muss durch den Geist Gottes verändert werden und durch das Wort Gottes, gewirkt durch den Geist Gottes, neu formatiert werden. Da muss neue Information drauf auf unsere Festplatte, ihr Lieben. Das ist oft das Problem. Und es dauert manchmal seine Zeit, wisst ihr? Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss. Und jetzt muss es gehen. Und dann bin ich unzufrieden. Und ich habe heute Morgen ein Buch geschenkt bekommen, habe ich ein bisschen drin rumgeblättert. Deswegen bin ich ein bisschen später gekommen heute Morgen, aber ich bin da. Und habe was gelesen und dachte, das möchte ich euch vorlesen. Von einem Mann geschrieben, A.W. Tozer. Die moderne Zivilisation ist so komplex, dass ein Leben der Hingabe so gut wie unmöglich geworden ist. Empfindest du auch so? Sie ermüdet uns durch die vielen Zerstreuungen und erschöpft uns. Empfindest du auch so? Ermüdet und erschöpft von den vielen Zerstreuungen. Damals schnell zur Jugendkonferenz und was machen wir, ey, was machen wir nachher noch? Mensch, ey, jetzt schwätzt er wieder so lange. Ich dachte, der hört noch ein bisschen eher auf, scheint noch die Sonne draußen, wollen noch ein bisschen was machen. Wollen noch mal zum Döner, weil der macht schöner und da wollen wir noch mal hin. Das ermüdet uns, das macht uns müde. Dieses Leben in dieser Welt. Indem sie uns die Abgeschiedenheit raubt. Und das brauchen wir, Leute. Abgeschiedenheit. Eins und eins mit Jesus. Einfach ich und Jesus. Und das brauche auch ich. Ich habe das gelesen und sage, so ist es. A.W. Tozer. Genau so ist es. Diese Woche war ich krank und es war klasse. Weil meine Frau gesagt hat, du gehst nirgendwo hin, du bleibst daheim und liest. Ein bisschen Biathlon geguckt, aber sonst habe ich gelesen, okay? Und es war so toll und ich habe wirklich gelesen. Und das war so eine kostbare Zeit, einfach mit Jesus einfach zu sprechen, Leute. Einfach, was saß so am Tisch und habe einfach mit Jesus gesprochen. Und ich habe ihm alles einfach erzählt, wie es mir geht und Und er weiß ja, wie man geht, aber trotzdem fordert mich die Bibel heraus, sag mal, wie es da geht. Und ich habe ihm meine Wünsche erzählt in meinem Herzen, meine Ziele. Und ich habe ihm das erste Mal seit langem mal wieder gesagt, sortiere das mal wieder aus, Jesus. Und ich habe mich so frei gefühlt. Was war das für eine klasse Woche? Und das ist hier damit gemeint, wisst ihr? Das wird ja in diesem schnellen Leben geraubt. Hier und da und dort und hier und da noch eine schnelle CD hören und da noch was machen. Immer unterwegs. Bin genauso gehetzt wie jeder andere hier. Ich bin nur im frommen Aktivismus. Die anderen hier sind ein bisschen, nicht alle, aber manche sind vielleicht ein bisschen so ein unfrommen Aktivismus. Aber eigentlich alles beides gleich schlecht, Leute. Gleich schlecht. Und es hat mich echt angesprochen. Ehe wir wieder hinausgehen, um uns der Welt zu stellen, sollen wir unsere Kräfte erneuern können von Jesus. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager, aber seid still, ist ein weiser und heilbringender Rat. Doch wie kann man in einer Zeit der Tageszeitungen, des Telefons, des Radios und des Fernsehens diesen Rat befolgen? Neue James Bond, hey, müssen wir auch noch rein. James Blond. Und dann muss ich rein, hey, das muss ich gesehen haben. Aber die Bibel soll ich auch mal wieder lesen, hat der, glaube ich, am Sonntag auch gesagt. Das macht mir immer so ein schlechtes Gewissen. Können wir auch mal wieder machen. Aber jetzt müssen wir die 10 DVDs, die wir uns gekauft haben am Samstag, oder geliehen, die müssen wir uns auch noch reinziehen. Und dann lese ich auch noch die Bibel. Und die Bibel wird uns so ein kleines magisches Ding in unserem Leben. Wenn ich die Bibel nicht gelesen habe, habe ich Unglück, habe ich sie gelesen, habe ich Glück. Das wird so ein Fetisch, wisst ihr? Zum Schluss verhalten wir Christen uns gar nicht anders, als die Leute irgendwo draußen in der weiten, weiten Welt, wo wir sagen, oh, die essen immer noch die Großmama auf. Wir essen halt nicht die Großmama auf, aber wir finden es auch nicht immer so zum Fressen, ne? Aber wir benutzen die Bibel genauso wie ein Talisman wie all die anderen Menschen in dieser Welt. Aber um das geht's gar nicht. Es geht darum, dass wir diese Beziehung mit Jesus pflegen, die er doch will. Und er ist doch da. Und er sagt, lass mich doch wirken in deinem Leben. Du musst nur sagen, Jesus, wirk. Und es braucht auch Zeit. Es braucht Zeit. Und wenn, sagt Jesus, sag's mir jeden Tag, in Psalm 37, Vers 5, steht auch, harre dem Herrn, sei still dem Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege, steht dort, und. Und was das Befiehl dem Herrn deine Wege bedeutet, heißt, erzähl dem Herrn kontinuierlich deine Anliegen. Aber wie geht es zwischen dem und dem und dem und schon wieder ein SMS, schon wieder ein E-Mail, schon wieder ein Anruf? Jetzt wollte ich gerade mit Jesus sprechen. Wisst ihr, wie wir das jetzt mittlerweile machen zu Hause? Viel zu selten noch, aber wir machen es. Wenn wir jetzt miteinander beten und draußen steht einer vor der Tür und klingelt, machen wir einfach nicht auf. Und manchmal ruft mein Vorstandsvorsitzender an, ich sag's jetzt, weil er hier ist. Ich sage euch nicht, wer es ist, okay? Aber er ist da. Und manchmal ruft er an und ich hebe einfach nicht ab, weil wir gerade beten. Weil ich gerade Audienz habe mit meinem Boss, mit dem, der mich liebt, mit dem, der mein Leben erfüllen will. Und da klingelt schon wieder die Kiste und da ist schon wieder dies dran und schon wieder jenes dran. Mir geht's genauso, Leute. Das ist ein wahnsinniger Kampf. Und dann kämpfst du noch mit deiner eigenen Begierden, die ich auch habe in meinem Leben und mit denen werde ich auch nicht fertig und denen würde ich auch noch am liebsten nachfolgen und. Und es ist hier. Diese modernen Spielzeuge sind wie niedliche junge Tigerbabys, die so groß und gefährlich geworden sind, dass sie uns alle zu verschlingen drohen. Nie war die Notwendigkeit für Abgeschiedenheit und Stille so groß wie heute. Und das ist, was wir brauchen, Leute. Wir brauchen nicht mehr Informationen. Wir brauchen mehr vom Sohn. Wir brauchen nicht mehr Informationen. Wir brauchen mehr vom Sohn. Wir brauchen mehr Zeit mit dem Sohn. Ruhe. Das brauchen wir. Die Bibel aufschlagen. Einfach lesen. Einfach mit Jesus sprechen. Einfach sagen, so geht's mir. So sieht's aus, Jesus. So sieht's aus. Du brauchst dir nicht noch mehr Bücher hier kaufen. Macht's, Hensler Verlag lebt auch gerne, aber nehmt es ernst, was in eurer Bibel steht. Lest dieses Wort. Nehmt es ernst, was dort steht und sagt, Jesus, ich will lernen, an dich zu glauben, wie ein Kind glaubt. Da haben wir letztes Wochenende auf einer Freizeit drüber gesprochen. Wer du bist, bestimmt, wie du lebst. Ich bin geliebt, ich bin erkauft, ich bin ein Königskind, heiliges Priestertum. Und der dagegen ist, ihr Lieben, das ist der Teufel. Der Geist dieser Welt, der will das zerstören. Der will, dass du in den Spiegel schaust und sagst, du bist ein Versager. Stimmt doch, oder? Ja, genau, stimmt eigentlich. Bist du ein Versager? Ja oder nein? Doch, bin ein Versager. Und wie du versagst ständig. Und jetzt nimmst du gerade wieder was vor auf die Yumiko. Vergiss es. Nee, ich zieh das jetzt durch. Du ziehst es nicht durch. Doch, ich zieh's durch. Nein, du ziehst es nicht durch. Vergiss es. Okay, ich vergesse es. Und da Jesus sagt, vergiss nie, dass ich dich liebe. Vergiss nie, dass ich dich erkauft habe. Vergiss nie, dass ich dich zu einem besonderen Ziel erkauft habe. Damit durch mein Leben, in deinem Leben, die Herrlichkeit des Vaters im Himmel offenbar wird. Das ist dein Ziel des Lebens. Und das will ich in deinem Leben machen. Und das mache ich, und vergiss es nie, das mache ich immer und ausschließlich nur im Leben von Versagern. Deswegen bist du gut beraten, dass du dir gar nichts vornimmst. Außer vornehmen, ich will lernen, mein Leben dir ganz hinzulegen, Jesus. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Ich will lernen, auf dich zu setzen, auf den, der gesagt hat, ich habe dich erwählt. Ich will lernen, von dir zu lernen, Jesus. Nicht mehr das weiß ich, wie das aussieht. Ich will lernen, diesen Wert zu verstehen von deinem Blut, das du für mich bezahlt hast. Ich weiß es gar nicht, diesen Wert deines Blutes zu schätzen. Ich will lernen, was das bedeutet, dass du mich dazu erwählt hast, dass ich ein heiliges Priestergeschlecht sein soll. Das ist ein altes Wort. Ich weiß gar nicht mehr, was das bedeutet, Jesus. Keine Ahnung. Aber bevor ich es einfach wieder abtue und sage, das schaffe ich eh nicht, sage ich, Jesus, was bedeutet es eigentlich? Wie sieht es eigentlich aus? Jesus hat uns berufen. Letztes Jahr ist Mama gestorben. Und daraufhin hat mein Vater dann in so eine Stammurkunde rumgekramt und gefunden, dass es in meinem Leben auch einen Taufvers gibt. Wie gesagt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wurde nie die Bibel gelesen. Wir sind auch nie zur Kirche gegangen und so. Ich liebe meinen Vater. Und als ich zum Glauben kam an Jesus mit 24 Jahren, da war zwischen uns richtig fast Hass. Und dann sagt mein Vater, ich sag's euch einfach so, ich habe nur mal gesagt, das sage ich auch weiter, was du gesagt hast. Und dann sagt er, jetzt gehst du raus zu den Neger und verkündigst denn was oder wie? So richtig voller Hass. Meine Schwiegermutter hat gesagt, du kannst überall über deinen Jesus reden, aber nie bei mir. So war es. Und über Jahre hinweg hat Jesus das Herz meiner Schwiegermutter und von meinem Vater verändert. Und jetzt hat mein Vater mir diesen Vers morgens mal um 7 am Telefon vorgelesen und sagt, ich habe deinen Taufvers gefunden. Den wollte ich dir vorlesen. Ich weiß gar nicht mehr, wer den rausgesucht hat. Und der Taufvers steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da drin steht, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet das Evangelium verkündigen in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und da habe ich gegrinst und habe zu meinem Vater gesagt, siehst, du hast mir gerade vorgelesen, dass ich gar nichts dafür kann, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und das meine ich damit ganz am Anfang, ihr Lieben, Jesus ist treu. Der hat selbst durch so einen Vers, der blind gezogen wurde von irgendwem, mein Vater weiß nicht mehr, wer den gezogen hat. Ich habe gar keine Taufpaten. Die war krank an dem Tag, die Taufpaten, die kam gar nicht. Ja, so ist es. Hat Gott einen Vers über mein Leben ausgesprochen, der 24 Jahre später, wo die Erfüllung eingesetzt hat. Und jetzt mache ich das in deinem Leben, Jesus. Heinz, damals habe ich das gerufen und jetzt tue ich das. Das heißt, dass ihr dazu berufen seid, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 22, sagt er, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, sagt Jesus. Habe ich ihnen gegeben, jeder Mensch, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, der hat die Herrlichkeit Jesu in sich, die Herrlichkeit Jesu. Und gegen diese Herrlichkeit Jesu geht der Geist dieser Welt an, ihr Lieben. Deswegen sagt Jesus, ich habe euch rauserwählt, aber der Geist dieser Welt, der versucht euch wieder reinzuziehen. Und der Einzige, der euch wirklich rausziehen kann, ist Jesus, indem du einfach schreist, Jesus, handle in meinem Leben. Setz es um in meinem Leben, was du in deinem Wort sagst. Tu es, Jesus. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Setz deine Herrlichkeit in meinem Leben, Jesus. Setze um. Mein Leben sieht so unherrlich aus. Das sieht so schmutzig aus. Das sieht so lässig aus, so zurückgelehnt und so unbrauchbar. Setz deine Herrlichkeit in meinem Leben um, Jesus. Deine Liebe, zu der du mich berufen hast, tu das, Jesus. Und es fordert in unserem Leben das Letzte hier. Wisst ihr, was es fordert? Jesus sagt, wer meint, sein Leben zu erhalten, in Matthäus 16, Vers 24, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, wer sagt, Jesus, dann nimm dieses Leben, nimm's. Und nichts anderes kann ich machen, ihr Lieben. Ich sage euch jetzt eine Sache, ich bin wirklich nicht das Superstar. Und es gibt auch keinen Superstar. Und ich habe das mal so hart ausgedrückt, es kann sein, dass nächstes Jahr die Leute nach Heinz Spindler fragen, und wo ist denn der jetzt? Ja, der Heinz Spindler, der ist nimmer am Bodenseehof, weil der Heinz Spindler, der hat einen anderen Weg jetzt gewählt. Heinz Spindler, der hat gesagt, hey, wir brauchen jetzt nur mit Jesus leben. Ein bisschen langweilig die Sache. Seine Frau ist noch da, die Kinder sind auch noch da, aber er ist dann über alle Berge. Zu einem anderen Lebensstil, einem anderen Inhalt hingegeben. Wollte auch mal ein bisschen Spaß haben wieder in dieser Welt, der Heinz Spindler. Es kann gut sein, Leute. Und der Einzige, der mich davon fernhält, wieder reingezogen zu werden in diese Welt, ist Christus, der den Geist dieser Welt besiegt hat. Am Kreuz von Golgatha. Der den Satan besiegt hat. Der ihn die letzte Bastion eingebrochen ist. Weil Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Und an dem will ich mich festmachen. Aber das kostet, sagt Jesus, Heinz, damit du es wirklich erfährst, ist, dass du dich selbst aufgibst. Wenn du dich nicht selbst aufgibst, dann wird es eine ganz spannungsreiche Beziehung zwischen uns beiden. Und Heinz, du musst jetzt nicht sagen, jetzt gebe ich mich auf. Ich kenne dein Herz. Ich kenne dein Herz. Sag mal einfach deine Angst davor, dich aufzugeben. Sag's einfach. Jesus, ich habe Angst, mich aufzugeben. Ich würde so gern. Weil dieser Geist, der zieht in mir. Aber ich habe Angst. Und ich bitte dich, Jesus, nimm auch diese Angst. Nimm auch diese Angst. Und Christus wird es machen, Leute. Wer du bist, bestimmt, wie du lebst. Du bist erkauft, du bist geliebt. Du bist ausgestattet mit der Herrlichkeit Gottes. Du bist ein königliches Priestergeschlecht. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Jünger Jesu. Und wenn uns das bewusst wird, ihr Lieben, und es wird uns nur bewusst in Stunden und manchmal in Tagen der Stille, im Hinhören auf den lebendigen Gott, im Studieren seines Wortes, mit dieser ehrlichen Bitte, Jesus, sprich einfach zu meinem Leben und verändere mein Leben in dein Bild. Und ich muss das manchmal sagen, ihr Lieben, ich habe oft Angst davor. Ehrlich, hier vorne steht jemand, der hat Angst davor. Aber ich weiß, nichts Besseres kann mir passieren. Nichts Besseres. Hier vorne steht jemand, der jeden Tag fähig ist, vom Geist dieser Welt wieder eingesogen zu werden. Aber hier vorne steht auch jemand, der weiß, der Geist Gottes, der will mein Leben so stark beschenken mit der Präsenz Jesu. Und es ist das Einzige, was ich wirklich brauche, die Präsenz Jesu in meinem Leben. Ich will so gern, dass diese Herrlichkeit zum Scheinen kommt in meinem Leben. Und das wünsche ich mir für euer Leben. Ich will so gern, dass die Herrlichkeit Jesu zum Scheinen kommt in eurem Leben, wisst ihr? Und es ist schön, euch zu sehen. Echt? Glaubst oder glaubst nicht? Aber es ist schön. Aber viel mehr wird zählen für mich, dass eure Herzen verändert werden. In das Bild von Jesus. Dass man in eurem Leben, in meinem Leben, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Liebe sehen kann, seine Freude. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude, sagte Paulus. Und möge Gott es schenken, ihr Lieben, dass wir erkennen, was wir sind und in der Kraft des Geistes das Leben dürfen. Zur Ehre des Vaters im Himmel, Leute. Nicht zur Ehre von Menschen, zur Ehre des Vaters. Und dann sind welche dabei, die werden eines Tages unter ein paar Stühlen arbeiten. Und die werden eines Tages in Japan sein. Und werden den Menschen dort die Liebe Jesu verkündigen. Und die Menschen können allem widerstehen. Aber der Geist Gottes nicht. Der Herrlichkeit. Sie werden entweder vergehen in der Herrlichkeit Gottes oder sie werden bestehen, weil sie gerecht gesprochen wurden durch das Blut Jesu, durch den einzigen wahren, der das Leben wirklich selbst ist, Christus. Möge Gott euch segnen. Und nicht bloß euch, es wäre schade, sondern auch mich. Damit es Wahrheit wird, Leute. Damit es da oben nicht einen Parkwächter geben muss, der das nie gehört hat. Und damit es heute Nachmittag nicht jemand irgendwo in der Pizza, im Döner, an der Tankstelle geben muss, der das nicht hört. Geh doch hin, bezahl deine Tankrechnung und sag, ich wollte nur noch fragen, haben Sie eigentlich schon mal was von Jesus gehört? Das würde mich jetzt noch interessieren. Das wollte ich jetzt noch mal fragen. Wie sieht es eigentlich aus bei Ihnen? Haben Sie ewiges Leben? In dem, das wäre ein Ding, dass Stuttgart brennt vom Heiligen Geist. Weil Menschen rausgehen, die Herrlichkeit Jesu endlich, boah, mau, das lebt in mir. Und das wünsche ich mir für diese Welt, für dein Leben und für mein Leben. Lasst mich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass es so ist, dass du König bist, dass du uns erkauft hast durch dein Blut, dass wir heiliges Priestergeschlecht sind und dass du herrlich bist und dass du uns diese Herrlichkeit gegeben hast. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir auch, dass du genau weißt, wer wir sind, wie wir sind, was wir uns vornehmen und wie wenig wir davon wirklich umsetzen, weil wir es gar nicht können. Und du uns auch gar nicht dazu aufforderst, sondern du forderst uns auf, dass wir in dir bleiben. Lehr uns, Jesus, was das bedeutet, in dir zu bleiben. Wir bekennen, dass wir es oft gar nicht wissen. Jesus, gib uns wieder Räume, die uns so offensichtlich sind, wo wir ruhig werden können vor dir. Lass deine Herrlichkeit mehr und mehr zum Vorschein kommen in unserem Leben, Herr. Damit die Welt es spürt. Es müssen gar nicht wir spüren, aber die Welt soll es spüren, dass du unser Herr und König bist. Damit der Name des Vaters im Himmel verherrlicht wird. Danke, dass du das Sehnen siehst in unseren Herzen. Und dass du dieses Sehnen und dieses zaghafte Fragen und Bitten, dass du das beantworten wirst. Dafür preise ich dich, Herr. Amen. Amen.